Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, wie du schon gewirkt hast in der Anbetung. Danke, dass du ein Gott bist, der nahbar ist. Und du hast uns in deinem Wort aufgefordert, naht euch zu Gott und er naht sich zu uns. Und danke, Vater, dass du zu deinem Wort stehst. Wenn wir uns in unserem Herzen aufmachen, dir zu begegnen, dann bist du schon lange auf dem Weg, uns zu empfangen. Und wir danken dir, dass du hier bist durch deinen Geist. Und wir danken dir aber auch, dass du nicht nur ein Gott bist, der Berührung schenkt und Freisetzung, wie wir es erlebt haben, da geben wir dir alle Ehre darüber, sondern du bist auch ein Gott, der spricht. Und dein Sohn Jesus Christus hat gesagt, meine Jünger sind die, die in meinem Wort bleiben und sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit setzt sie frei. Und das bete ich, dass du das heute wirkst, Heiliger Geist, dass wir die Wahrheit aus dem Wort Gottes empfangen, geoffenbart durch dich, Heiliger Geist, und dass du diese freisetzende Kraft in uns bewirkst. Und wir danken dir dafür. Wir rechnen ganz fest mit deinem Wirken. Danke für diese Gnade, denn du bist hier. Amen. Gut, also bevor ich beginne, möchte ich noch ein Zeugnis geben, einfach etwas sorgen zur Ehre des Herrn. Und zwar war mir nicht da. Das ist nicht das Zeugnis. Aber was mich echt berührt hat, war die Tatsache, dass es einfach weitergegangen ist im selben Geist. Wo wir jetzt nicht da waren, die zwei Sonntage. Ich habe vom Konrad das nachgehört, vom Markus und vom Sick habe ich angefangen, habe ich nicht alles geschafft. So, und ich habe mit allen dreien nicht vorher abgesprochen, welches Thema sie bewegen dürfen, sondern sie haben das vom Heiligen Geist empfangen und haben das weitergegeben, was der Heilige Geist gegeben hat. Und das war für mich ein starkes Zeugnis, dass diese Gemeinde geführt wird, nicht von Menschen, ja, Menschen sind da, sind Gefäße, aber dass diese Gemeinde geführt und geleitet wird vom Heiligen Geist. Das ist mein Hauptanliegen, dass der Heilige Geist das übernimmt und es ging, die Botschaften gingen in den selben roten Faden weiter und ich werde an dieser Stelle heute auch wieder anknüpfen. Und das ist das, was mich echt berührt und begeistert hat. Weil mit 60 macht man sich schon mal Gedanken, wie geht's weiter? Und ich habe noch 25 bis 30 Jahre, wenn der Herr nicht kommt. Aber trotzdem muss man schon sich Gedanken machen. Und ich habe gute Beispiele, ich habe aber auch viele negative Beispiele von teilweise recht großen Gemeinden, wo die Gründer dann in Rente gegangen sind und die nächste Generation in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Teilweise in eine vollkommen andere Richtung und die Gemeinde ist dann, sind viele Leute dann gegangen. Genau, so, und das war immer mein Anliegen, hier in die Leiterschaft zu investieren und dass sie dann in demselben Geist weitergehen. Das haben auch schon den jungen Leuten in der Jugend beigebracht. Nehmt das auf, geht in demselben Geist weiter. Dieselbe Vision muss durchgetragen werden, bis das der Herr kommt. Und da bin ich großer Zuversicht und voller Dankbarkeit, dass wir das hier haben. Amen. Wie gesagt, ihr könnt dankbar sein. Ihr könnt meinen Herrn Danke sorgen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Sondern das ist einfach nur Gnade Gottes. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir hier haben. Nicht von Menschen, sondern was Gott hier wirkt. Amen. Danke, danke, Jesus. Gut, ich gebe noch mal einen kurzen Rückblick, weil ich in der Thematik dann weitermache. Wie gesagt, ist dasselbe rote Faden. Und vor 3 Wochen habe ich darüber gesprochen, über überwindenden Glauben. Also Glaube, der überwindet, und das war die Stelle aus 1. Johannes 5, 4, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann steht im nächsten Vers, der, der glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Amen. Also es geht um diesen überwindenden Glauben. Und dann hatten wir uns nur 2 Schriftstellen angeschaut und diese 5 Punkte rausgearbeitet, wie kurz und prägnant Jakobus in Kapitel 4, Vers 7 und 8 uns 5 Punkte genannt hat, die wir in unserem täglichen Alltag einbauen müssen eigentlich, um Glauben zu entwickeln, der Glaube, der überwindet. Ich sage dann noch mal was zum Überwinden. Aber erst noch mal ein kurzer Rückblick, dass wir das wieder mal auffrischt. Und eigentlich brauche ich es ja gar nicht aufzufrischen, weil ihr alle diese 5 Punkte schon lange in euren Alltag mit eingebaut habt. Amen. Sollte eigentlich so sein, weil Christen sind ja Schüler, Lernende und die nehmen das, was sie hören und bauen es im Alltag ein. Dafür ist ja die Predigt letztendlich da. Und dort sagt uns Jakobus diese fünf Dinge, die einen überwindenden Glauben beinhalten und uns in diesem Glauben auch weitergehen lassen und ein siegreiches Leben führen. Ein Leben im Segen. Und ich habe damals gesagt, die geistliche Welt hat einen Einfluss auf unser natürliches Leben. Definitiv, das wissen wir. Ne? Die geistliche Welt wirkt auf unser natürliches Leben, hat eine Auswirkung. Heute gab es ein Zeugnis, habe ich persönlich gehört, und eins vom Robert vorhin, wo wir für die gebetet haben, da ist eine Last weggefallen. Das heißt, sind geistliche Mächte, Menschen, Flüche, seelische Dinge, die wie eine Last auf uns liegen. Und wenn du im Geist die Augen offen hättest, würdest du das sehen. Du würdest wie Joche wahrnehmen. Das sind alles Dinge, die wir im Glauben wollen. Und die drücken einen Menschen nach unten oder schwere Decken, die um einen Menschen gelegt werden, die ihn nach unten ziehen, einhüllen. Und Gott möchte aber, dass seine Kinder in der Freiheit leben, zu der er sie berufen hat. Und dazu braucht es überwindenden Glauben. Ja, so, und diese geistlichen Dinge drücken einen nieder, also das heißt, diese geistlichen Dinge haben eine Auswirkung auf unser Leben. So, aber andersrum ist es genauso, dass wir in dem, wie wir uns verhalten, was wir sprechen, was wir denken, was wir tun, beeinflussen die geistliche Welt. Und das ist mein Punkt. Dass wir uns nicht beeinflussen lassen von der negativen Seite, von der Finsternis, sondern dass wir als Kinder Gottes gesetzt sind, um zu überwinden durch den Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Noemi hat es gut gesagt, als Fazit von Konferenzbesuch: Wir sind hier auf dieser Erde, um für den Herrn etwas zu bewirken, unseren Auftrag auszuüben. Und das können wir nur, wenn wir anfangen zu überwinden. Weil diese geistige Welt, die Finsternis, drückt uns in alle Richtungen nach unten, dass wir nicht aufstehen und nicht in unsere Berufung laufen. So, aber der überwindende Glaube ist etwas, wir haben von Gott etwas erhalten. Das heißt, andersrum gesagt, Gott hat diese Erde dem Menschen gegeben. Hat diese Erde geschaffen für den Menschen, hat den Menschen auf diese Erde gesetzt und hat den Menschen den Auftrag gegeben zu herrschen. Und hat uns als Leib, Seele und Geist, als materielle Wesen, die das hier anfassen können und hier leben können, die eine Seele haben und einen Körper, der auf dieser Erde klarkommt, hier geschaffen. Und dann gibt es noch Geistwesen. Es gibt die Engel und es gibt genau die Dämonen und die gefallenen Engel und Luzifer. So. Und die können nur einen Einfluss auf die Erde ausüben, wenn sie menschliche Kanäle haben. Versteht ihr? Satan braucht menschliche Kanäle, durch die er wirkt. Nicht nur die Satanisten, das wissen wir, sondern die satanische Priesterschaft sitzt in vielen Orten, wo du es nicht denkst. Da reden wir vielleicht nächstes Mal drüber. Ich schicke es nun voraus, die satanische Priesterschaft sitzt in den allermeisten Universitäten. Und sie lehrt den Götzendienst der westlichen Welt. Und das ist Humanismus. Und durch diese Menschen, die das lehren, kommt der Einfluss der Finsternis auf Menschen, die das hören. Und so kommen sie unter den Einfluss dieser Mächte. Das ist die eine Seite. Oder durch die Medien kommt der Geist der Welt und viele Christen sind unter dem Einfluss nicht des Geistes Gottes, sondern unter dem Einfluss der satanischen Priesterschaft. Deswegen braucht es eine überwindende Kraft und das ist der Glaube. Amen. So, und in diesen Stellen von Jakobus gibt uns fünf Hinweise und ich möchte euch das, ich wiederhole es so lange, bis es sitzt, weil das ist so wichtig. Ich rede das Ganze nicht, um euch irgendwie eine Information weiterzugeben oder die Zeit zu füllen, sondern mein Anliegen oder unser Anliegen, die hier vorne sprechen, ist es, dass wir alle geistlich wachsen. Das ist mein Hauptanliegen. Und wo kommt das Hauptanliegen her? Von deinem Vater im Himmel. Er möchte reife Kinder, er möchte nicht, dass wir am Ende zu ihm kommen und bei ihm als geistliche Babys ankommen oder geistliche Kleinkinder, sondern als reife Söhne und Töchter, die, wie die Noemi schon schön gesagt hat, ihren Auftrag auf dieser Erde ausfüllen. Amen. So, da kannst du vor 20, 30 Jahren dich bekehrt haben, aber im Geist immer noch ein Baby sein oder ein Kleinkind. Warum? Weil du diese Dinge des überwindenden Glaubens nicht angewandt hast auf dein persönliches Leben. So, und diese fünf Dinge, ich nenne sie, erstens, Jakobus ist wie Jesus. Er sagt kurz, prägnant und dann musst du es löffeln und umsetzen. Er sagt, unterwerft euch Gott. Das ist das Erste. Gott ist Gott und du musst dich ihm unterwerfen. Und das habe ich auch diesem Fluggast, der neben uns saß, da im Flugzeug zurückgesagt, du kannst mit Gott ist Gott und du kannst mit Gott nicht spielen. Entweder entscheidest du für Jesus, dann kommst du in den Himmel, oder entscheidest dich dagegen, dann kommst du in die andere Stelle, in die Hölle. So, also ich sage, Gott, mit Gott kannst du nicht spielen und Gott ist Gott und Gott ist unser Vater und ist der Schöpfer. Und das Erste, was wir brauchen, um überwinden zu können hier auf dieser Erde, wir müssen uns unter ihm unterordnen, unter ihm unterwerfen, unser ganzes Leben ihm hinlegen, sagt, Gott, hier bin ich und ich unterwerfe mich, das mache ich oft, mit Geist, Seele und Leib und gebrauche mich, so wie du es willst. Das ist eins der Gebete, die ich so oft spreche, fast täglich. Das sollte man täglich tun, jeden Morgen, ich unterwerfe mich Gott. So, und was passiert, wenn ich mich Gott dem Vater unterwerfe? Ich komme unter seine Hand. Und was bedeutet das? Schutz. Und es bedeutet Segen. Weil Gott widersteht dem Hochmütigen. Jeder Christ, der sich außerhalb seiner Hand befindet, wird er widerstehen. Er wird keinen Segen empfangen. Überwindender Glaube beginnt, sich unter die Hand Gottes zu unterwerfen. Gott, du bist mein Vater und du bist Gott. Und ich unterwerfe mich dir. Und dann kommt der nächste Punkt. Und aus dieser Position sagt Jakobus im nächsten Teil des Verses, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Nochmal zurück. Wir haben von Gott eine Fähigkeit bekommen, Einfluss auszuüben auf die geistige Welt. Und sie reagiert. Das heißt, wenn ich mich bewusst Gott unterordne, habe ich seinen Schutz. Ich muss es glauben, weil Gott es sagt. Und ich bin in seinem Segen. Gott kommt. So. Und genauso sagt das Wort, wenn wir dem Teufel widerstehen im Glauben, wenn er mit seinen Anklagen kommt oder mit seinen Gedanken, meistens geht es über Gedanken, muss ich ihm widerstehen. Und was sagt das Wort? Dann flieht er von euch. Du hast Autorität von Gott bekommen, die geistige Welt zu beeinflussen, indem du dem Teufel widerstehst. Mit Worten, wie Jesus in der Wüste. Amen. Und was passiert, wenn du dich nicht Gott unterwirfst, habe ich gesagt, ist kein Schutz und kein Segen. Was passiert, wenn du dem Teufel nicht widerstehst? Ganz einfach. Dann ist er da. Dann beeinflusst er dein Leben, deine Ehe, deine Familie, dein ganzes Umfeld. Überwindender Glaube. Der nächste Punkt war, der dritte Punkt bei Jakobus, gut, dass wir das wiederholen, naht euch Gott und er naht sich euch. Es geschieht mir, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, aber er naht sich seinen Kindern, wenn die Kinder sich ihm nahen. Und ich will mal das auf den letzten Teil des Verses beziehen. Er naht sich zu uns. Definitiv. Wenn du einen Schritt auf Gott zumachst in deinem Herzen, Gott, ich suche dich, ich nahe mich dir in meinem Herzen, dann wird er sich uns nahen. Er wird dir jederzeit begegnen. Und das Thema werden wir heute mal vertiefen. Der vierte Punkt ist, reinigt eure Hände, ihr Sünder, was ähnlich steht dort. Das heißt, bekenne deine Sünden, wende das Blut von Jesus Christus an. Was passiert, wenn du das Blut von Jesus Christus anwendest? Gott wäscht dich, deine Sünden werden vergeben und aus deinem Buch im Himmel werden sie ausgelöscht, der Verklärer der Brüder wird weggeschickt. Was geschieht, wenn du deine Sünden nicht bekennst? Dann bleiben sie bestehen. Und Satan hat offene Türen und Anrechte, weiter zu wirken an dir. Natürlich nicht zum Guten. Und der letzte Punkt, der fünfte war, heiligt eure Herzen, ihr Zweifler, ihr die geteilten Herzen sind. Und die Heiligung beginnt in unserem Herzen ganz einfach, indem wir Unglauben und Götzendienst aus unserem Herzen entfernen. Das sind die zwei Hauptsünden der Christenheit, die zwei Hauptsünden des Volkes Israel im Alten Bund und genauso des Neuen Bundes. Unglaube und Zweifel und Götzendienst muss aus unseren Herzen heraus, heiligt eure Herzen, damit Gott wirken kann. Solange Unglaube, Zweifel und Götzendienst in unseren Herzen ist, haben wir keine überwindende Kraft. Okay? So, fass nochmal zusammen diese fünf Dinge. Prägt euch das ein, wende es in deinem Alltag an, unterwerfe dich Gott, widerstehe dem Teufel und er flieht. Nahe dich Gott und er kommt immer zu dir, egal zu welcher Tages-Nachtzeit. Bekenne deine Sünden und heilige dein Herz. Lass es. Gebe Gott deine Götzen und deinen Unglauben Zweifel. Amen. Das Überwinden der Glaube. Und dann habe ich letzte Mal dir ein Beispiel erzählt aus der Schrift, was total faszinierend ist, wie Gott auf den Glauben reagiert einer Frau, die eigentlich zum Tode verurteilt war. Dem Bann preisgegeben. Das war die Hure Rahab in Jericho. Und sie hatte nur zwei Zeugnisse gehört, wie Gott mit Israel umgeht. Und das hatte sie in ihrem Herzen. Und sie hatte so einen Glauben, der nicht nur sie selbst rettete, sondern ihre gesamte Familie. Und das ist ein so starker, überwindender Glaube, dass diese Frau, die eigentlich eine Sünderin war und eigentlich mit dem ganzen kanaanitischen Volk da in Jericho umgebracht werden sollte durch den Bann Gottes, hat das überlebt, ihre Familie gerettet und Gott hat ihren Glauben so geehrt, dass sie die Urgroßmutter von David wurde und die Schwiegermutter von Ruth. Also Gott hat sie in die Erblinie des Messias eingefügt, eine Hure und eine kanaanitische Frau. Warum? Weil sie Glauben hatte, da überwunden hat. Und diese Aussage von Rahab, ich wiederhole es nochmal, weil mich das so angesprochen hat, vor langer Zeit, ich habe dann letztes Mal drüber gesprochen, sie hat zu den Kundschaftern gesagt, ihr habt einen Gott, der im Himmel herrscht und auf der Erde. Sie hat das besser erkannt wie die meisten Israeliten. Und wie meine meisten Christen. Wir haben einen Gott, der im Himmel herrscht und auf der Erde. Amen. Und sie hat ein Erbteil hinterlassen. Und die Frage müssen wir uns auch stellen, die wir jetzt nicht mal so, die wir in gutem mittleren Alter sind. Welches Erbteil hinterlassen wir unseren Kindern? Unseren Nachkommen, die uns kennen. Was hinterlassen wir, wenn wir mal beim Herrn sind? Ich meine nicht die materiellen Dinge, die sind uninteressant. Welches geistliche Erbe hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln? Werden Sie sich dann mal erinnern, das war ein Mann des Glaubens, mein Opa oder meine Oma. Das waren glaubensstarke Menschen, die haben für den Herrn was bewirkt, die haben ihren Auftrag ausgefüllt. Und ich habe durch ihre Gebete bin ich zum Herrn gekommen und durch ihr Glaubensvorbild wurde ich gestärkt. Hinterlassen wir so ein Erbe? Frage. Das wäre gut. Amen. Es geht um überwindenden Glaube und das geht mit den ganz kleinen Schritten los. Nur nochmal zurück zur der Frage, warum brauche ich eigentlich überwindenden Glaube? Glaube, der die Welt überwindet. Lasst uns das mal erklären und ich habe schon mehrmals darüber gesprochen, aber ich werde dann müde, weil manchmal rutscht das immer wieder weg. Wir werden mal einen Blick in die unsichtbare Welt werfen, so wie sie real ist. Nur einen kleinen Blick. Das heißt, diese Nation ist bedeckt mit einer dicken Schicht von Finsternis. Deutschland. Und diese Finsternis ist so dick und die hat angefangen mit Europa. Deutschland ist das eines der blutgedrängtesten Regionen der Erde. Bis hin zum Holocaust. Wir haben so viele Kriege stattgefunden, die Blutschuld schreit zum Himmel. Und all diese Opfer bis hin zur Abtreibung, heutzutage der moderne Holocaust, was heißt Holocaust? Manche stören sich daran. Holocaust bedeutet zu Deutsch, ist lateinisch und bedeutet zu Deutsch Brandopfer. Und diese Brandopfer wurden dem Moloch in die glühenden Hände gelegt. Das haben auch die Israeliten gemacht, haben ihre Kinder dort geopfert. Und das war der moabitische, gräußliche Götze. Da wurde eingeheizt, das Ding als Erz, und dann haben die Babys dort in die verbrannt. Das ist Holocaust, Brandopfer. Und das genau geschieht bei Abtreibung. Und die Decke der Finsternis wird bei jedem Baby, was geopfert wird, dichter über diesem Land. So, und diese Decke der Finsternis über diesem Land besteht auch aus allen Sünden der Menschheit, aus der satanischen Priesterschaft, die hier frei walten kann in unserem Land, aus den Gedankenfestungen des Humanismus. Der Humanismus hat das Römische Reich überlebt. Der griechische Humanismus war dann eine der Hauptreligionen des Römischen Reiches und hat angedauert bis heute. Was ist das Zentrum des Humanismus? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Römer 1, kann man danach, hat Paulus das ausführlich erklärt. Und daraus besteht diese dicke Schicht der Finsternis. Und wir leben hier. Und wir leben, und diese Finsternis ist voll Dämonen, gefallen, Engel ohne Ende. Randvoll. Und wir leben in diesem Land unter diesem Einfluss, dieser Decke. Und das beeinflusst viele Christen. Und überwindender Glaube von Gott hat die Kraft in sich, diese Decke, egal wie dick die ist, ob die 10 Kilometer oder ein Kilometer oder wie dick die ist, diese Decke über deinem Leben, über deiner Stadt, über deine Region, über deinen Ort zu durchbrechen. Überwindender Glaube schafft es, mit Licht von hier, aus deinem Herzen, durch den Heiligen Geist, durchzubrechen in Gegenwart Gottes. Und überwindender Glaube schafft es, dass diese Öffnung im geistigen Raum sich erweitert. Und dass die Gegenwart Gottes auf deinem Leben ruht, auch wenn du unter dieser Finsternis dich befindest. Soweit dazu. Was sind die Merkmale? Lass es mal praktisch machen. Weil wir leben alle unter diesem Einfluss, dieser Finsternis. Die ist da und die wird zunehmen, je näher wir dem Ende kommen. Aber Gott hat uns diese Kraft gegeben, dort durchzubrechen. Das ist überwindender Glaube. Merkmale eines Christen, der die Decke durchbrochen hat, durch überwindenden Glaube und in der Gegenwart Gottes lebt. Was sind die Merkmale eines Christen? Und da kannst du mal nachprüfen in deinem Leben, wo du dich wiederfindest. Lebst du unter einem offenen Himmel oder unter einem geschlossenen? Dann stehst du unter einem offenen Himmel, leben wir unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Unter einem geschlossenen Himmel leben wir auch als Christen unter dem Einfluss des Fleisches und der Dämonen. Auch Kinder Gottes. Das ist auch nie Gottes Wille. So, Merkmale, ganz kurz, paar prägnante Merkmale. Wenn du unter einem offenen Himmel lebst, dein Herz ist voller Liebe zu Gott und den Menschen. Du bist voller Eifer in deinem Herzen, als brennt in dir ein Feuer, Gott anzubeten. Du hast einen Eifer für Gebet und das Wort Gottes. Ich habe das letzte Mal gesagt, dein Verhältnis zum Wort Gottes bestimmt, wie sehr du ihn fürchtest oder ehrst. Wenn du Gott ehrst, hast du Eifer, sein Wort zu lesen und es zu tun. Daran erkennst du, ob das Lippenbekenntnis ist oder tatsächlich. Ich habe das letzte Mal gesagt, schon Melinda hat uns gesagt, lese, um wirklich im offenen Himmel zu leben, fülle dich mit dem Wort Gottes, lese täglich 10 Kapitel. Wer hat es gemacht? 5 schaffst du. Es gibt ein paar Hände, die haben 10 geschafft. Ja. Wir haben im Urlaub mussten wir uns anpassen. Wir sind ja einmal die Freiheit gewöhnt, aber im Hotelurlaub musst du dann zu den Zeiten da sein. Dann kommt der Zimmerboy, musst du wieder raus, da hast du keine Ruhe mehr. Und wir haben 2 Tage gebraucht, um uns an diesen nicht ganz so freien Rhythmus zu gewöhnen. Und da sind wir dann jeden Früh um 6 aufgestanden, 3 bis 6 Wackerling, um 6 aufgestanden, dass wir eine Stunde und anderthalb Zeit hatten, wieder zum nach dem Frühstück, um dann Bibel zu lesen, um die Zeit mit dem Herrn zu haben. Du erkennst es dran, wenn du unter offenem Himmel lebst, dass du das Wort Gottes begierig aufnimmst, wie Petrus das beschreibt, sei begierig nach dem Wort Gottes, wie die neugeborenen Kinder nach der Muttermilch. Du erkennst daran, dass du einen Hunger hast nach der Gemeinschaft der Heiligen, dass du dich sehnst nach der Gebetsgemeinschaft und nach der Gemeinschaft in den Häusern und im Gottesdienst gemeinsam anzubeten. Dass du dich sehnst danach, dann lebst du unter einem offenen Himmel. Und in deinem Herzen kannst du spüren, Shalom. Offener Himmel ist immer Shalom. Nicht der falsche Friede, den dir deine Seele einredet, sondern Shalom. Im Hebräischen heißt das allgemeines Wohlbefinden. Und eine innere Freude. Und das musst du dir erhalten, damit der Himmel offen bleibt. Wie redet man noch drüber? Aber das sind die Kennzeichen eines Christen, mal kurz zusammengefasst, der unter dem offenen Himmel lebt. Meistens ist es ein Mix, aber lassen wir mal das andere Extrem, manches überschneidet sich dann vielleicht bei dir. Lass uns mal die andere Seite anschauen. Was ist es, wenn ein Kind Gottes, das zur Freiheit der Kinder Gottes berufen ist, überwindend Glauben vom Vater erhalten hat, dieses nicht praktiziert und unter einer Decke der Finsternis lebt? Dann lebt dieses Kind Gottes unter dem Einfluss dieser Mächte. Und das Erste, was diese Mächte verursachen in einem Christen, dass er sich von Gott abwendet auf sein Fleisch. Wie Adam und Eva nach dem Fall. Sie schauten von Gott weg auf sich selbst. Und es dreht sich im Leben dieses Christen alles nur um sich selbst. Wenn du das merkst in deinem Leben, lebst du unter dem Einfluss dieser Mächte. Denn das ist der Geist der Welt. Dann ist der Himmel über dir zu. Die Liebe lässt nach zu Gott und den Menschen. Es wird alles schwer. Du hast kein Bedürfnis mehr, das Wort Gottes zu lesen. Du hast kein Bedürfnis mehr nach geistlicher Gemeinschaft. Du hast kein Bedürfnis mehr nach Gebet. Und wenn du das 2-3 Mal vernachlässigst, wird die Decke immer dichter. Die nimmt immer mehr zu. Der innere Frieden lässt nach und auch die innere Freude. Die Liebe zu Gott wird verdrängt von den Götzen. Das Wort Gottes prallt ab an dir. Ich verrate euch mal was. Ich sehe es manchmal. Nicht bei einzelnen Personen. Nicht bei vielen, aber bei manchen kann ich das im Geist sehen, wie das Wort ran und abprallt. Also bei denen, die halt nicht da sind. Klar. Aber das ist, wenn dieses Kind Gottes unter einem zuen Himmel lebt, dann prallt das Wort Gottes ab. Und am Montag ist vergessen. Man setzt nichts um. Das ist zuer Himmel. Die Mächte drücken von oben. Der Himmel ist zu. Beim Gebet findet man keine Worte. Kein innerer Eifer, ohne Leben passiv. Man wird gelebt. Die Umstände treiben einen Menschen durch den Tag. Der Stress hetzt einen bis zum Bettgehen. Das ist kein Lebensstil eines Kindes Gottes. Wenn du durch Stress getrieben wirst, von früh bis abends, lebst du unter einem zuen Himmel. Dann musst du in deinem Leben was ändern. Das ist niemals Gottes Wille. Und das Schlimmste ist, von allem, was ich jetzt aufgezählt habe, der schlimmste Zustand eines Christen, eines Kindes Gottes, der unter einem geschlossenen Himmel lebt oder den Einfluss dieser Mächte, ist, dass dieses Kind Gottes sich daran gewöhnt hat. Das ist das Allerschlimmste. Wenn du diese Dinge erlebst, dass dein Gebetseifer nachlässt, dass du keine Worte findest, dass du das Wort Gottes dir jetzt, dass du keinen Zug hast dazu, dass innerlich Leere ist, dass kein Frieden da ist, keine Freude. Sobald wie du das merkst und du gehst die Schritte, über die wir noch reden, um geistig zu wachsen, wird das alles wieder in Ordnung. Aber das Schlimmste, was einem Kind Gottes passieren kann, ist dieser Zustand der Passivität und dass man sich an diesen Zustand gewöhnt. Das ist das Schlimmste. Dann haben die Mächte ihr Ziel erreicht. Und dann geht es mit einem Christen immer weiter bergab und die Mächte haben immer mehr Einfluss und letztendlich kommt der Abfall. Wir leben in der Zeit, die Paulus sagt, der große Abfall, bevor der Antichrist kommt. Versteht ihr? Wenn du dich wiedergefunden hast, ich finde mich auch wieder in der ersten Kategorie, was ich aufgezählt habe, geschlossener Himmel. Wenn du dich dort wiederfindest und du gehst halt nach Hause und sagst, Herr, bearbeite das mit mir, ich brauche dort Freiheit, dann bist du wieder auf dem richtigen Weg. Wenn du dich aber dran gewöhnt hast, dann brauchst du echt Befreiung. Nimm diesen Zustand nicht als normal. Es ist nicht Gottes Wille für seine Kinder, dass sie so unter dieser Decke leben. Amen. So, und jetzt kommen wir zum Evangelium. Und das ist ganz einfach. Das ist nämlich, was Gott macht, damit wir in der Freiheit leben. Amen. Wenn du das praktisch anwendest, die 5 Punkte habe ich schon genannt, wir wollen mal ein bisschen vertiefen. Gott weiß, dass wir in dieser Welt leben, unter dem Einfluss des Fürsten dieser Welt und der Dämonen und so weiter. Und Gott hat seinen Kindern durch Christus etwas geschenkt, nämlich ein Erbteil. Und dieses Erbteil müssen wir empfangen, bewahren und ausüben, damit wir beständig in der Freiheit leben. Amen. Und was ist das Erbteil, was Gott seinen Kindern hinterlassen hat, damit sie in, auch inmitten dieser finstersten Umgebung in dieser Freiheit leben können? Wir haben das erlebt, in Ägypten ist noch eine andere Atmosphäre. Da ist, Deutschland ist mehr diese Schwere, wo du brauchst, durchzukommen. Und Ägypten ist dieser islamische Geist, ist ein fürchterliches Durcheinander. Indien ist noch schlimmer, aber das ist so eine Unruhe im Geist dort. Und dort musst du schauen, dass du durchbrichst. Amen. Und wir haben das gemacht früh und dann haben wir, während wir am Strand waren oder schnorcheln, also brauchst du immer viel Gebet, dass nichts passiert. Aber ich habe innerlich gebetet, immer in Sprachen, Gott angebetet und du bleibst immer mit ihm in Verbindung. Amen. So, und was hat Gott seinen Kindern als Erbteil gegeben, dass sie durch seine Liebe mehr als Überwinter sind? Also die Kraft Gottes, die in dir ist durch den Heiligen Geist, hat immer die Fähigkeit, diese Decke, je nachdem wie dick die ist, sofort zu durchbrechen. Amen. So, und das ist das Erbteil, was Gott dir gegeben hat. Und lass uns mal reinschauen in Galater 4, 6 und 7. Meine Brille vergessen heute, aber Galater 4, 6 und 7. Weil ihr nun Söhne seid, Söhne und Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gegeben, der ruft Abba, lieber Vater. Das ist dein Erbteil. Hier spricht Paulus nicht von Kindern, sondern spricht schon von reifen Söhnen und Töchtern. Weil wir durch den Glauben an Jesus Christus Söhne Gottes sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen gegeben, nämlich von ihm, die Kraft Gottes in uns, den Geist von Jesus Christus. Und durch diesen Geist Gottes haben wir die Fähigkeit, Abba, lieber Vater zu sagen. Amen. Vers 7, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Jesus Christus. Das heißt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir können Gott aber lieber Vater nennen. Und all das hat uns Christus Jesus erkauft. Und wir sind nicht mehr länger Knechte, sondern Söhne und Töchter. Wenn wir Söhne und Töchter sind, sind wir auch Erben Gottes durch Christus. Christus hat uns durch, ein Erbe tritt ja dann in Kraft, wenn jemand gestorben ist. Ja? Und deswegen heißt das Alte und Neue Testament. Gott hat uns in Christus einen neuen Bund, ein neues Testament gegeben. Es wurde geöffnet am Tag der Auferstehung für dich. Und das ist für jeden Christen dasselbe. Das hat alles Jesus uns erkauft. Und von dem Erbe, was wir empfangen haben, möchte ich den hauptsächlichsten Teil rausnehmen. Das Wichtigste des Erbteils, was Christus uns erkauft hat. Alles andere fädelt sich dran auf. Aber wir fangen immer vom Kern an, und, ne, vom Wichtigsten. Und wenn du das erkannt hast, baut sich das andere auf. Und das bedeutet, wir sind nicht mehr Knechte. Gott sucht keine Arbeiter schon. In erster Linie sucht er Söhne. Ganz wichtig. Wir sind keine Knechte, die außerhalb des Herrenhauses die Arbeit verrichten, sondern wir sind Söhne und Töchter, die im Haus des Vaters zu Hause sind und aber lieber Vater sorgen dürfen. Ja. Das Wichtigste des Erbteils kannst du begreifen oder erfassen, wenn du zu dem ursprünglichen Plan zurückkehrst, warum Gott uns überhaupt geschaffen hat. Und das lesen wir am 1. Mose. Kapitel 2. Kennt ihr alle, aber lasst uns mal lesen. Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, und sie sollen herrschen. Das heißt, Gott sprach, hier steht Elohim, das ist im Hebräischen die Mehrzahl von Eloha, also Elohim bedeutet Gott in der Mehrzahl. Da hast du schon die Dreieinigkeit Gottes im Alten Testament, schon auf den ersten Seiten. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und wer spricht dort? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Konrad hat das so schön bildlich dargestellt, der Markus auch, das fand ich auch sehr gut, dein Zeugnis, genau, wie sich das alles gut aufgebaut hat. Übrigens, kennt ihr das, die Predigt von Markus auch nochmal als Vorbild nehmen, wie er das so geschildert hat, fällt mir gerade einmal so als Vorbild, wo er gesagt hat, wo er im Krankenhaus war, er hat die Schriftverse, die er erhalten hat, der Verheißung, immer wieder vor dem Herrn bewegt. Das Wort Gottes hat seinen Glauben aufgebaut und das Wort Gottes heilt. Und das ist ein großes Vorbild. Und so sollst du mit diesen 5 Punkten, die ich am Anfang genannt habe, genauso umgehen. Unterwerft euch Gott, bis hin naht euch Gott. Lass dir immer durch deinen Sinn gehen. Proklamiere es, bis es zu einer Realität wird in deinem Leben. Amen. Habe ich gut gesagt, Markus? Ja, gut. Lass es mal, komm, Bernd, Klaus Dieter und Robert wollte euch mal vorne hinstellen. Manchmal prägt uns das besser ein. Es ist ganz simpel, aber das Evangelium ist ja ganz einfach. Das begreift jedes Kind. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Machen wir da mal 3 so. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen. Rückt mal ein Bild zusammen. Ihr seid in totaler Einheit. Da dürft euch umarmen. So und genau. Und so sprach Gott, der Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, lasst uns jetzt mal etwas schaffen in unserem Ebenbild. Uns, hier steht dann im Vers 21, Gott schuf den Menschen in sein Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau und er schuf ihn, ach hier, Vers 29, nach unserem Bild uns ähnlich. Das heißt, Gott hatte etwas im Herzen, der Sohn, der Heilige Geist mit, alle drei. Und lasst uns jetzt mal ein Gegenüber schaffen, was uns ähnlich ist. Sehen die Engel aus wie Gott? Nee. Gibt es auch noch andere himmlische Wesen, die wir gar nicht in der Bibel kennen? Die sehen alle nicht aus wie Gott, sind nicht in Gottes Ebenbild geschaffen. Lasst uns jetzt mal, haben wir überlegt, was schaffen, was uns ähnlich ist, als Gegenüber. Jonas, willst du mal den Mensch spielen, den ersten, den Adam? So. Guck mal, und Gott sprach und es geschah. Nee, wir wollen es jetzt nicht noch nachspielen, dass du dich hinlegst, erleben, geformt und dann, dort lässt jeder dich den Odem einhaucht. So, du bist schon lebendig, kannst schon mal in ihre Nähe kommen. Und was macht ein Vater mit einem neugeborenen Kind? Genau. Oder Oma und Opa auch genauso. Genau. Sie nehmen den Adam und die Eva natürlich dann auch in ihre Mitte, in ihre Gemeinschaft. Wir sind, alle Menschen sind geschaffen in das Ebenbild des Vaters, Sohnes, des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sehen Gott irgendwo ähnlich. Deswegen wurde Christus uns gleich als Mensch. In ein Ebenbild. Und was hat der Vater und der Sohn, der Heilige Geist mit dem Menschen gemacht? Er hat mit ihm gesprochen. Er hatte enge Gemeinschaft mit ihm. Die Liebe floss in einem unvorstellbaren Maß. Und er sprach. Und was sprach Gott zu Adam? Herrsche. Sei ein König. Herrsche unter meiner Herrschaft. Amen. Und dann multipliziert euch. War das der zweite Auftrag. Und dann gab es ein himmlisches Wesen, Luzifer. Das war das erste geschaffene Wesen, was von sich selbst wegschaute, von Gott wegschaute auf sich selbst. Luzifer war das schönste geschaffene Wesen, was es gab. Und war bestimmt, die Anbetung im Himmel zu leiten, also Gott anzubeten. Das war noch vor der Erschaffung des Menschen. So, aber in Luzifer wurde Sünde gefunden. Was war die Sünde von ihm? Genau, er schaute weg von Gott auf sich selbst, auf seine Schönheit und dadurch wurde sein Sinn verdorben. Seine Weisheit wurde verdorben, weil er von Gott wegschaute auf sich selbst. Und das nennt man Stolz. Und das war die ursprüngliche Sünde. Sünde wurde in ihm gefunden. Und dann war sein Denken so verdorben, dass er sagte, ich will mich an die Stelle Gottes setzen im hohen Norden auf dem Götterberg. So verdorben war sein Denken durch Stolz. Und dieses selbe Gift hat er in Adam und Eva implantiert durch den Sündenfall. Wegschauen von dieser wunderbaren Gemeinschaft. Warte mal, der Sündenfall, ist die Trennung. Der Folge der Sünde, Lohn der Sünde ist der Tod. Tod bedeutet Trennung von Gott. Also, du wirst da rausgeworfen aus dem Garten Eden. So, und jetzt schaust du mal an dir selber runter. Das ist der Zustand des Menschen, des gefallenen Menschen. Er schaute weg von Gott auf sich selbst und erkannte, dass er ohne Herrlichkeit war und dann ein paar Feigenblätter und so. Dann, bis Gott dann ein paar Tiere geschlachtet hat, um seine Blöße zu bedecken. Aber das ursächliche Problem des Menschen besteht darin. Und das ursächliche Problem eines Kindes Gottes besteht darin, nicht in dir, Johannes, sondern im Schauen auf sich selbst. Amen. Und was hat Gott in Christus getan? Du bist Jesus, ne? So, jetzt konnte der Mensch sich nicht selber lösen. Jetzt kam Jesus und hat gesagt, ich gehe ans Kreuz. Hier neben, dort. Ich gehe ans Kreuz und ich sterbe stellvertretend für diese Menschheit. Weil von Adam kamen ja noch mehr. Bis Christus waren ja 4000 Jahre. Ja, kamen Unmengen von Menschen. Und für diese ganze Menschheit stirbt Gott, Jesus Christus, um diesen Weg wieder zu öffnen. Und der Vater konnte es kaum erwarten, als Christus, man kommt nach unten, starb, zerriss der 10 Zentimeter dicke Vorhang, 10 mal 10 Meter mal 10 Zentimeter, zerriss im Tempel von oben nach unten. Gott hat ihn zerrissen, selber, eigenhändig, nicht ein Engel, er. Und der Blick ins Allerheiligste war frei. Da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr rein und dann noch mit Bartlöckchen einen Strick dran, wenn der Sünde hatte, fiel der Tod um. So, und dann kam Christus, auferstanden, Bernd, du bist wieder auferweckt. Und er kehrte wieder zurück in den Himmel, darfst wieder zum Vater zurückkehren. Und jetzt hat Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit ins Leben. Er hat uns einen Weg eröffnet, wieder zurück in diese Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. So, und der Hebräerbrief beschreibt das durch das Blut Jesu, hat man freien Zutritt. Und jetzt darfst du dich wieder, Jonas, von dir selbst wegschauen, den Blick heben, diesen Weg gehen und wieder in die Gemeinschaft Gottes. Ja, da ist schon drin. Wir überspringen mal. Ich denke, das wisst ihr, dass wir dann ne, bei der Wiedergeburt mit dem Geist Gottes getauft sind, wer Buße tut und so weiter. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist jetzt, ich will nur das eine rausarbeiten, dass dieser Weg frei ist. Der Vorhang ist immer noch offen. Und wir haben, versteht ihr, wie durch den einen Menschen Adam, schreibt Paulus, der Tod kam und die Sünde und der Tod zu allen Menschen, kam durch einen Menschen Christus die Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Der erste und der zweite Adam. So, und unser Erbteil, was Paulus hier beschreibt, wir dürfen sagen, Abba, lieber Vater. Darfst du mal Abba, lieber Vater sagen?
Abba, lieber Vater.
Halleluja, genau. Und du bist jetzt kein Knecht mehr, der unter Knechtschaft der Sünde, des Todes und der Teufel, sondern du bist ein Sohn. Ja? Amen. Und du hast Zugang in die Gegenwart Gottes, und zwar rund um die Uhr. Ich bedanke mich bei euch, dürft euch gerne setzen. Behaltet das mal im Blick. Dieser Weg ist für dich offen. Was Jonas gespielt hat, oder uns bildlich dargestellt hat, ist für dich und für mich als Erbteil deines Vaters Tag und Nacht möglich, offen. Du musst diesen Weg bloß gehen. Jetzt sagst du wieder, wie kann das geschehen? Da ich von keinem Manne weiß, sagte Maria. Sie hat das nicht begriffen, wie Christus in ihr geboren werden kann. Aber nehmt euch Maria als Beispiel. Sie sagte, mir geschehe nach deinem Willen oder deiner Magd geschehe nach, wie du gesagt hast. Amen. Und bitte behandle diese Thematik nicht wie Zacharias, als Gabriel zu ihm kam und sagte, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und so weiter. Und er zweifelte an der Aussage Gottes. Wie soll das geschehen? Ich bin ein alter Mann, meine Frau ist alt, geht nichts mehr. Und dann sagt Gabriel, du wagst mir zu widersprechen und zu zweifeln, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und wenn schon Zacharias, der an der Aussage von Gabriel gezweifelt hat, dann stumm wurde und in die Verheißung erstmal reinkam, wer zu uns spricht, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wer zu uns spricht aus dem Wort Gottes, dass der Weg frei ist, ist Gott selbst, nicht ein Engel. So, und wenn Gott selbst sagt, dann müssen wir so handeln wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dann mach dir überhaupt keine Gedanken, wie soll das funktionieren? Kann ich jetzt in den Himmel immer entrückt werden, dass ich vor Gott stehe? Nein, dein Vater ist da. Durch den Heiligen Geist hast du sofort Zugang. Amen. Amen. So, erinnere dich dran, wenn du dran zweifelst, so wie Jonas wieder zurückgekehrt ist, vor diesen drei stand, das ist real. Genauso kannst du alle Zeit in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist dein Erbteil, was Christus dir erkauft hat als erstes. Amen. Ergreif es, erkenne es, also das Wort, ergreif es im Glauben und bewahre dir das. Das ist dein Erbteil, was er dir geschenkt hat. Du bist ein Königskind und Königskinder haben sofort Zugang in die Gegenwart des Allerhöchsten Gottes, der das ganze Universum geschaffen hat. John F. Kennedy, wer kennt den noch? Da haben sie dann erschossen. Auch. diesen Präsidenten USA. Man erzählt von ihm, dass er im Weißen Haus in seinem Büro einen Platz hatte für seinen Sohn. Da hat unter oder neben seinem Schreibtisch konnte sein Sohn konnte jederzeit rein. Also wenn er in einer Besprechung war. Wenn er seine Amtsgeschäfte Amerika, also die USA zu regieren, wenn er dort beschäftigt war an seinem Schreibtisch, alle anderen mussten sich anmelden. Damien. Sein Sohn konnte jederzeit rein. Und hat ein, wo er Kleinkind war. Ne? Und er war nicht im Kindergarten, da war im Regierungsgebäude, im Büro seines Vaters, des höchsten Mannes des Weißen Hauses. Und hat dort mit seinen Ballklötzen gespielt. Und es hat den Vater nicht gestört. Er hat sich erfreut an der Gemeinschaft. Amen. Und wenn Gott das ganze Universum regiert, kannst du trotzdem in seine Gegenwart kommen. Amen. Das ist nur ein menschlicher Vergleich. Und das ist dein Erbteil. Und das bedeutet einen offenen Himmel. Amen. Das bedeutet die Gegenwart Gottes des Vaters, wie es heute im Lobpreis gespürt wurde oder für Geschwister, wo wir gebetet haben, wo du das empfunden hast oder wo ihr in der Konferenz wart, wo ihr es empfunden habt. Das ist dein Erbteil. Beständig unter einem offenen Himmel zu leben, beständig die Gegenwart Gottes wahrzunehmen und zu spüren und in ihr zu leben. Amen. Und wenn wir hier zusammenkommen, verdichtet sich das, nimmt es noch mehr zu. Aber du hast dieses Vorrecht, dieses Erbteil zu Hause, überall wo du bist. Du musst bloß drin leben. Denke an die 5 Punkte von Jakobus, aber wie wir dann noch das praktisch dann ausweiten und wie wir da praktisch dann noch in dieser Freiheit hineinkommen und drin leben, auch vom Wort Gottes her, machen wir das nächste Mal. Aber nimm dir heute mal das mit nach Hause. Dein Erbteil von deinem Vater ist beständiger Zugang. Hebräer 10, kannst du nochmal lesen, ist alles biblisch belegt. Voll Kühnheit des Glaubens, alle Zeit Zugang zu ihm. Amen. Und von daher entwickelt sich alles. Christus hat gesagt, Weinstockrebe, getrennt von mir, kennt ihr überhaupt nichts, was für Gott irgendwo eine Bedeutung hat. Wuselst du wie ein Knecht draußen rum und versuchst damit deine Anerkennung vor Menschen und vor Gott zu verdienen? Dein Dienst hat nichts mit deiner Identität zu tun. Diesen Zugang hat jedes Kind Gottes und die Identität kommt daher, nicht aus dem, was du machst. Der Auftrag kommt dann vom Vater, ja, du empfängst Lohn. Aber deine Bestätigung und Annahme kommt einzig und allein daher, was Christus uns erkauft hat. Amen. Dieses Erbteil, du musst es einlösen. Das nützt auch im Irdischen nichts, wenn du dann einen Erbschein bekommst und dann oben an dir stehen drauf 200.000 Euro, wenn du den einrahmst, an die Wand hängst, dann wird er das nicht viel bringen. Du musst damit auf der Bank das einlösen. Das Kiewicz, das hat es gegeben. Es war eine Dienstmarkt in einem Club in Indien war das. Die hat eine reiche Frau rund um die Uhr versorgt, treu gedient. Und sie hat als Erbteil so wie ein Bild bekommen. Und das hat sie eingerahmt und an die Wand gehangen und lebte weiterhin in Armut. Sie konnte nicht lesen, war Analphabetin. Und so geht es doch vielen Christen. Du hast dieses Erbteil, was ich heute drüber gesprochen habe, alle Zeit Gegenwart Gottes. Alle Zeit, alle Zeit. Es hat nur was mit unserem Herzen zu tun und dem Glauben. Und was machst du damit? Räumst es ein, hängst an der Wand, steht in meiner Bibel. Nee, du musst es einlösen. Bis dann mal jemand in ihre armselige Hütte gekommen ist, gesehen, wie sie dort lebt und er konnte lesen, diese Person konnte lesen, hat gesehen, Mensch, was hast denn du hier an der Wand hängen? Das ist ein Scheck von $100.000. Und du lebst hier in dieser Hütte. Und dann hat die Frau das erkannt. So ist das Wort Gottes. Wenn dir es heute so gegangen ist, dass du erkannt hast, was bei dir zu Hause eingeräumt hängt, dann löse es ein. Und die ist dann gegangen auf die Bank und hat ein gutes Leben geführt. Aber diese reiche Dame hat eigentlich für ihre Dienstmagd von Anfang an ein gutes Leben vorgesehen, als Dankbarkeit für ihre Pflege. Und so ist es mit deinem Vater im Himmel, löse dein Erbteil ein. Und diese praktischen Wege gehen wir nochmal, das nächste Mal nochmal durch, tiefer, aber es geht darum, dass wir geistig wachsen. Ohne Gegenwart Gottes gibt es kein geistiges Wachstum, denn von ihm kommt das Leben. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Vater, er ist einfach alles. Dies ist überwindender Glaube. Und zum Schluss nochmal zwei Aussagen, die ich auch nochmal mehrmals wiederholen werde, bis wir sie eingeprägt haben. Warum ist überwindender Glaube notwendig? Weil wir da durchbrechen. Und das heißt, was wir nicht überwinden, von dem werden wir überwunden. Versteht ihr? Und die Gegenwart Gottes ist nicht für exklusive Propheten, die nur in der Gegenwart Gottes sind und nichts anderes machen, sondern für jedes Kind Gottes. Das ist kein Sonderprivileg für irgendjemand, sondern jederzeit auf den Himmel. Das ist der Wille deines Vaters. Freier Himmel, Freiheit der Kinder Gottes. Nochmal dieser Satz, überwindender Glaube. Was du nicht überwindest, wenn du dort nicht durchbrichst, das wird dich überwinden. Und Kinder Gottes sind Söhne des allmächtigen Gottes. Wozu hat Gott den Adam berufen? Zu herrschen. Wozu sind Söhne Gottes da? Zu herrschen. Und die zweite Aussage ist, worüber du nicht herrschst, das wird dich beherrschen. Wenn du nicht über diese Dinge herrschst, über diese Mächte, über diesen Einfluss, wenn du keine Herrschaft Gottes ausübst, mit der dir von Gott gegebenen Kraft des Geistes und des Wortes Gottes und Gebet und Anbetung, wenn du das nicht machst, wollen wir das nächste Mal darüber sprechen, werden diese Mächte dich beherrschen und das Fleisch wird dich beherrschen. Gott hat uns die Macht gegeben, die Vollmacht in Christus zu überwinden. Wir sind durch seine Liebe mehr als Überwinder. Und er hat uns die Vollmacht gegeben, zu herrschen. Kannst du darunter schreiben, Römer 5, 17. Gott hat uns die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit gegeben, um im Leben zu herrschen durch den einen, Jesus Christus, jedes Kind Gottes. Was du nicht überwindest, das wird dich überwinden. Über was du nicht herrschst, das wird dich beherrschen. So, dann lesen wir nochmal zum Schluss die zwei Verse. Aus Galater 4. Weil wir nun Söhne und Töchter sind, hat Gott den Geist des Sohnes in unser Herzen gegeben, dass wir rufen, Abba, lieber Vater. So sind wir nicht mehr Knechte, sondern Söhne und Töchter. Wenn aber Söhne und Töchter, dann auch Erben Gottes durch Jesus Christus. Und dein Erbteil ist beständige Gegenwart. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte und deine Liebe, dass du uns in Christus einen Weg zurück zu dir geschaffen hast. Und nicht nur das, du hast uns zu Söhnen gemacht und zu Töchtern, die einen beständigen Zugang haben zu dir, dem allerhöchsten Gott. Vater, wir können das überhaupt mit dem Verstand nicht erfassen, aber wir sagen, was du hier drin in deinem Buch schreibst, uns gegeben hast als Verheißung, das ist die Wahrheit. Und wir wollen es tun, wie Christus es sorgt, die Wahrheit erkennen durch deinen Geist und sie wird uns freisetzen. Herr, ich bete, dass du jede Schwere, jede Blockade über uns brichst, gleich gebrochen im Namen Jesus. Alles, was jeder Unglaube, jeder Zweifel, alles, was uns von der Gegenwart Gottes ferngehalten hat, bisher all diese Schwere, diese Täuschung, diese Lüge, diese Einflüsse der Finsternis und des Teufels, erklären wir gebrochen im Namen Jesus. Und wir spreche einen offenen Himmel aus über der Gemeinde. Ich spreche aus, dass wir im überwindenden Glauben gehen und dass wir nicht überwunden werden, sondern dass wir überwinden und dass wir nicht beherrscht werden, sondern dass wir herrschen als Söhne in Christus. Amen. Gut, dann seid gesegnet. Baut es bitte in euren Alltag ein und ihr werdet in der Freiheit Gottes leben. Ich sage aus persönlicher Erfahrung, wieder das Beispiel von Markus, du musst dranbleiben. Ja, alles gut. Du musst dranbleiben, bis es durch ist. Wenn das ohne gleich geschieht, bleib dran. Bis es durch ist. Amen. Und dann bewahr es. Gut, seid gesegnet.